herzlich willkommen zum eHealthTech-Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder Gesundheits-Apps per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen, innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten Ideengeber, Startup-Gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias Leipold.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Ich bin Doc Esser und ich freue mich auf unseren heutigen Gast. Es ist nämlich Dennis Mörkscher. Leider vermisse ich meinen lieben Tobias Leipold. Der ist im Flieger hängen geblieben, ist aber sicherlich bei den nächsten Folgen wieder dabei. Unser Gast ist Gründer von Resilience Digital Solutions. Die Resilience Digital Solutions entwickelt digitale Lösungen für den Pflegemarkt. Das Unternehmen ist auf digitale Assistenten für Pflegebedürftige und deren Angehörige fokussiert, mit dem Ziel, einen einfachen Zugang zur Pflegeleistung zu schaffen und den Dialog zwischen Leistungsträgern und Empfängern zu verbessern. Mit Dennis möchte ich heute darüber sprechen, wie Ihre Digital Elder Care Plattformlösung aussehen, was der Impuls für Idee war und wo es zukünftig hingehen soll. Außerdem werfen wir einen Blick auf den digitalen Pflegelotsen Resilo. Lasst uns einfach einsteigen. Dennis, ich fange mal mit dir an. Also zum einen, ich finde es sehr gemein, dass deine Firmen und deine ganzen Dinge extrem schwierig auszusprechen sind. Stell du dich doch erstmal unseren Zuhörenden einmal kurz vor.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Ich bin Dennis Mörkscher, der Nachname. Genau, mein Vater ist Kroate und der hat sich bei der Verteilung der Vokale hinter der Tür versteckt, sage ich immer ganz gerne. Wir sind immer gerne per Du, gerade in der Gründerszene ist das kein Problem. Ich bin 44 Jahre alt, ehemals pflegender Angehöriger und seit anderthalb Jahren Gründer von Resilience Digital Solutions, unserem Startup.
Okay, jetzt musst du mir aber mal sagen, also wenn ich das überhaupt nachfragen darf, du bist pflegender Angehöriger, darf man da näher nachfragen?
Da kann man sehr gern nachfragen. Das ist quasi meine intrinsische Motivation und hat auch mein Wertebild sehr geprägt, weshalb ich letztendlich zu diesem Startup auch gekommen bin.
Was hast du denn vorher gemacht, abgesehen als Angehöriger zu pflegen? Wobei man natürlich sagen muss, in manchen Fällen ist das natürlich ein Fulltime-Job.
Ja, genau. Also ich habe über 15 Jahre im Marketing und Vertrieb bei Unternehmen in der IT-Branche gearbeitet, da auch ganz viel Energie in meine Karriere gesteckt. Und während dieser Zeit, wie viele, viele andere berufstätige Menschen, mich um ein pflegebedürftiges Familienmitglied gekümmert.
Okay, und dann gehe ich mal davon aus, dass dir da Diskrepanzen aufgefallen sind, beziehungsweise Hürden, um gut durch den Pflegealltag zu kommen. Du bist ja dann so gesehen kein Profi gewesen, also kein Pfleger, sondern du hast es quasi dir selber angeeignet.
Ganz, ganz genau. Ich glaube, all diejenigen, die sich mit Pflege in der Familie, die sich darin engagieren und viele Stunden pro Woche damit beschäftigen, neben ihrem Beruf, sehr häufig wissen, das ist natürlich eine dauerhafte und häufig auch sehr anstrengende Situation. Man hat auch viel Schönes mit dabei. Man kommt den pflegebedürftigen Menschen in der Phase wirklich auch auf einer ganz Ebene nochmal sehr viel näher und enger. Man muss aber zwangsläufig natürlich sehr viel Neues lernen. Musste ich auch. Ich komme eigentlich aus den Wirtschaftswissenschaften, wie gesagt, Marketing und Vertrieb gemacht und muss mir ganz vieles neues Wissen ansammeln, musste neue Netzwerke bauen und Hilfe organisieren und mich auch natürlich mit diesen ganzen bürokratischen Dingen auseinandersetzen und habe mir da ein großes Wissen angesammelt. Und irgendwann habe ich mich gefragt, okay, was machst du jetzt mit dem ganzen Wissen? Die pflegebedürftige Person ist dann verstorben, auch der natürliche Lauf der Dinge natürlich. Und letztendlich habe ich mich dann gefragt, was machst du mit diesem ganzen Wissen? Und habe mich dann entschieden, meinen Job in der IT-Branche an den Nagel zu hängen und habe tatsächlich erstmal 2 bis 3 Jahre als Berater und Helfer für andere pflegende Angehörige gearbeitet.
Was hast du denn da genau gemacht? Also wo hast du denn da vor allen Dingen Missstände gesehen, vielleicht auch Lücken, vielleicht auch Schnittstellenprobleme?
Ja, genau. Also Lücken sind natürlich eine Menge da, Wissenslücken, Lücken in der Versorgung sehr häufig auch viele Lücken in diesen ganzen administrativen Bewältigungen, die man machen muss. Das heißt, es sind ja sehr häufig immer die gleichen Fragen, gerade wenn man das erste Mal mit Pflege in Berührung kommt. egal jetzt ob durch eine Krankheit oder einfach altersbedingt durch eine Abnahme der Selbstständigkeit der pflegebedürftigen Person, sind das immer so ähnliche Themen. Ne? Wie was muss ich jetzt eigentlich machen? Wo bekomme ich Hilfe her? Wo fange ich eigentlich jetzt an? Dann irgendwann komme ich zu den Themen, die was mit der Pflegeversicherung zu tun haben. Du kennst die Pflegegrade und alles, was damit zusammenhängt. Und genau, und dann habe ich letztendlich den Bogen wieder gespannt und habe gemerkt, vieles meiner Berater- und helfenden Tätigkeit als Person waren dann immer ähnliche wiederkehrende Fragen, die sich tatsächlich auch mit, sag mal, digitalen Hilfen auch bewerkstelligen lassen können und vielleicht sogar in einer höheren Zahl bewerkstelligen lassen, als wenn man das jetzt persönlich immer macht, als Einzelperson.
Okay, und damit sind wir dann ja jetzt auch schon bei unserem Thema. Du hast dich dann wirklich professionalisiert und hast letztendlich Resilienz Digital Solutions gegründet. Jetzt ist ja da das Wort Resilienz drin. Resilienz ist ja nichts anderes als das Immunsystem unserer Seele. Wieso ist das bei dir im Namen deiner Firma?
Genau, es ist so die psychische Widerstandskraft, mit Krisen umzugehen. Man muss doch schon mal gucken, wo auch ganz viel Nerven einfach verloren gehen in der Pflegesituation. Das ist tatsächlich bei diesem bürokratischen Ding, ja, bei alles, was so Administration ist, Anträge stellen, Formulare stellen, irgendjemanden versuchen zu kontaktieren, Termine zu bekommen, Ansprechpartner zu finden und so weiter. Und deswegen ist es ein Teil unserer Mission und Teil unseres Firmennamens auch, hier die Resilienz zu stärken und das mit digitalen Helfern zu tun.
Okay, also ich glaube, da triffst du natürlich genau den richtigen Punkt, nämlich einen ziemlich wunden Punkt, ausgerechnet bei den pflegenden Angehörigen, die ja dann nervlich, körperlich oft am Ende sind. Und es gibt da ja auch gute Studien, die zeigen, dass letztendlich die pflegenden Angehörigen die zu pflegenden Patienten von morgen sind, allerdings eigentlich deutlich früher, als es vorgesehen ist, weil es eben eine so zehrende Aufgabe ist, eben einen Angehörigen wirklich zu pflegen. Ne? Das ist super anstrengend. Jetzt sagst du, okay, dir ist da eingefallen, wie man einen Teil dieser Aufgaben digitalisieren kann. Wie sieht das denn genau aus? Also ihr habt eine Plattform?
Genau, wir haben eine Plattform. Die Plattform ermöglicht uns, ganz viele von diesen digitalen Helfern auf Knopfdruck bereitzustellen. Und weshalb wollen wir ganz viele von diesen bereitstellen? Naja, weil wir ganz viele Stellen erreichen wollen, die diesen digitalen Helfer ihren Kunden, und das sind dann die pflegenden Angehörigen oder zum Teil auch die Pflegebedürftigen selbst, denen die diesen Helfer zur Verfügung stellen. Das heißt, wir können auf Knopfdruck zum Beispiel ganz vielen Apotheken, Sanitätshäusern, auch Kliniken, wenn sie möchten, auch gerne den Ärzten, nicht alle haben eine Webseite, aber immer mehr, können wir diese digitalen Helfer anbieten, die sie dann auf ihrer Webseite ihren Kunden und Patienten zur Verfügung stellen.
Aber jetzt, was machen denn diese digitalen Helfer? Also was können die genau?
Genau, die helfen dir bei als pflegender Angehöriger bei dem Einstieg in die Pflege, indem sie erstmal, wie in der Pflegeberatung auch, dir die Frage stellen, um was geht es denn eigentlich? Wo stehst du? Geht es um jemanden, der weiterhin zu Hause gepflegt werden soll, auch mit deiner Unterstützung? Oder brauchst du Unterstützung? Oder ist es vielleicht so weit, dass es vielleicht zu Hause gar nicht mehr möglich ist zu pflegen, dass dann eine stationäre Einrichtung gesucht werden soll? Und hilft dir quasi in der Vorbereitung, in der erstmal einen Überblick und eine Struktur in die Pflegesituation reinzukriegen.
Ne? Also da ist viel Information erstmal, was ich ganz gebündelt von einem selber ehemals pflegenden Angehörigen auf einer Plattform zugespielt bekomme. Aber wie funktioniert das denn zum Beispiel, wenn jetzt tatsächlich, ja, die sich leider der Weg dahingehend entscheidet, dass der zu pflegende stationär weiterbehandelt werden muss. Wie funktioniert da dann wiederum eure Plattform? Geht die dann los und sucht nach freien Betten?
Na, in dem Fall nicht. Und es kommt immer so ein bisschen auf die Art des digitalen Helfers an. Also wenn wir zum Beispiel einen digitalen Helfer bei einer Apotheke anbieten, dann haben wir natürlich in dem Fall nicht einen pflegenden Angehörigen, der bei der Apotheke auf der Webseite mit einem digitalen Lotsen sich unterhält und dort dann direkt die Frage stellt, ja, wo finde ich denn bitte eine stationäre Unterkunft? Sondern da geht es dann eher in dem Kontext bei der Apotheke eher darum, wie kann mich denn die Apotheke unterstützen? Und so können wir jeden Kontext informatorisch so aufbereiten, dass dann der Nutzer auch einen Mehrwert daraus zieht.
Wer nutzt denn bereits eure Lösung? Also Apotheken, hast du gesagt, sind involviert, Kliniken, Sanitätshäuser, einige Ärzte, der Endverbraucher als solche. Also wie wird's angenommen?
Genau, wir erreichen über diese Unternehmenskunden oder Leistungserbringer, wie das ja dann im medizinisch-pflegerischen Kontext immer heißt, über die Leistungserbringer den Pflegehaushalt. Für den Pflegehaushalt ist somit dieser Service kostenlos. Er findet das eben auf der Webseite des jeweiligen Leistungserbringers. Unsere Kunden sind eben dann die Apotheken, Kliniken, Sanitätshäuser, auch eine Pflegeeinrichtung. Genau, und wir bieten quasi dem Endkunden unseres Unternehmens, das den Pflegelotsen nutzt, den Service kostenlos an und helfen da ganz konkret dann auch bei Formularen und Anträgen und bieten damit dann auch der Apotheke oder dem Sanitätshaus einen Mehrwert, weil es einen bestimmten Prozess in der Kundenkommunikation digital abbilden kann, ohne dass jemand dann bei denen anrufen muss oder eine E-Mail schreiben muss.
Das ist natürlich super spannend und auch hilfreich, ne? Also ich muss sagen, ich werde ja damit auch oft konfrontiert und ich blicke da null durch. Also der bürokratische Aufwand ist immens. Ist das dann auch der digitale Pflegelotse? Ihr nennt ihn, glaube ich, Resilo. Und kann ich mir das dann auch so vorstellen, dass er beispielsweise auch die komplette bürokratische Organisation übernimmt und dann auch die Formulare abschickt beziehungsweise zusendet?
Ganz genau. Mit Resilo kann der zum Beispiel pflegende Angehörige bei einer Apothekenwebseite sich informieren, dass er zum Beispiel für Hilfsmittel, die er von der Apotheke bekommt, einen Pflegegrad braucht, beziehungsweise sein Angehöriger hat den Pflegegrad, aber der pflegende Angehörige kümmert sich ja um den Pflegefall, das heißt übernimmt in vielen Fällen die Organisation, kann quasi in Resilo dann den Antrag stellen auf einen Pflegegrad. Das muss er dann mit der Kasse abwickeln. Da hilft in der Regel die Apotheke nicht, aber die Apotheke hilft dann bei der Belieferung von Hilfsmitteln zum Verbrauch. Mhm. Und wir erklären in dem Chatbot dem Kunden der Apotheke, also dem pflegenden Angehörigen, pass mal auf, mit dem Pflegegrad hast du Anspruch auf die Pflegehilfsmittel zum Verbrauch. Die liefert dir die Apotheke. Ich helfe dir jetzt beim Antrag auf den Pflegegrad. Und wenn du den Pflegegrad hast, helfe ich dir dabei, den Antrag auf diese Hilfsmittel zum Verbrauch zu stellen.
Aus meiner Sicht müsste ja ein wahnsinniger Run da auf den Pflegelotsen sein. Also wie viele Angehörige nutzen die denn bereits?
Naja, das kommt immer drauf an, wie gut die Webseiten besucht sind von unseren Kunden wiederum. Mhm. Also eine Apotheke hat jetzt nicht Tausende von Webseitenbesuchern im Monat, sondern ein größeres Sanitätshaus durchaus. Mhm. Ein größeres Klinikum auch. Und wir haben jetzt auch unsere erste Kasse gewonnen, wo wir sehr stolz drauf sind, dass wir da jetzt rüber dann auch noch wirklich viel mehr Nutzer über ein Webseitenangebot erreichen können.
Das heißt, die Kasse stellt diesen Pflegelotsen auch bei sich zur Verfügung. Und die ihn brauchen könnten, können dann im Prinzip sich da einloggen und loslegen.
Ja, ganz genau. Und noch einfacher, weil du gerade einloggen ansprichst. Das Schöne an diesen Chatbots ist ja, und deswegen haben wir eine Plattform gebaut, um wirklich diese Chatbots sehr einfach bereitzustellen, ist, dass man nichts herunterladen muss als Nutzer. Man muss sich nirgendwo anmelden oder registrieren. Das läuft in dem Moment, wo ich auf der Webseite eines Leistungserbringers oder Trägers bin, läuft das in dem Moment und hilft mir in dem Moment weiter. Und so, dass ich es ganz einfach verstehe, so als würde ich mit einem Pflegeberater chatten.
Inwiefern kann ich das Ganze individualisieren? Also wie genau ist euer Pflegelotse zugeschnitten? Also das ja eben schon gesprochen, es gibt ja verschiedene Stadien der Pflegebedürftigkeit. Ganz komplex wird es dann auch noch, wenn man eventuell auch einen demenzerkrankten Patienten zu Hause hat, weil dann gibt es ja nochmal unterschiedliche Stadieneinteilungen. Wie individuell kann ich im Prinzip diesen Pflegelotsen steuern? Also ist der safe oder übergeht der vielleicht auch mal eine besondere Situation?
Ich sag mal, das hängt immer davon ab, wie stark wir mit dem Leistungserbringer zusammenarbeiten können, was die Inhalte angeht. Mhm. So eine Apotheke beispielsweise ist jetzt nicht darauf bedacht, jetzt eine medizinische Beratung oder eine medizinisch-pflegerische Beratung über den Chatbot anzubieten. Da geht es um ganz bestimmte Use Cases, zum Beispiel die Beratung zu Hilfsmitteln und das Bestellformular letztendlich, das Antragsformular dazu. Wir haben einen anderen Use Case oder Anwendungsfall mit einem Klinikum und da dort der Palliativstation. Da geht es tatsächlich dann eher um, ich sag mal, die komplexeren Fälle, wo man Informationen braucht zu palliativer Versorgung der Ambulanten, der spezialisierten Ambulanten, bis hin dann auch, was für Möglichkeiten gibt es stationär in einer Palliativstation oder im Hospiz. Das kommt immer darauf an, wie unsere Kunden, also die Leistungserbringer, inhaltlich tief mit uns zusammenarbeiten wollen, um dementsprechend dann so einen Lotsen anzubieten.
Okay, das heißt also, Resilo ist gar nicht der einzige digitale Pflegelotse, sondern ihr könnt Resilo klonen und diesem Klon aber auch etwas andere Aufgaben geben.
Ganz genau. Das geht über unsere Plattform, die ermöglicht uns eben diese Lotsen in verschiedenen Geschmäckern und verschiedenen Umfängen bereitzustellen.
Wie sieht's aus mit medizinischen Fragen? Also zum Beispiel bei einem akuten Pflegefall, wo ich jetzt möchte, wo steht er und was muss ich jetzt gerade machen? Ist da Resilo auch eine Hilfe oder ist das eben gar nicht die Aufgabe?
Das ist primär nicht die Aufgabe. Ich persönlich sehe es auch momentan noch nicht umsetzbar vom technologischen Stand her. Künstliche Intelligenz mal hin und her. Wirklich eine sehr valide medizinische Beratung über ein Chatbot-System anzubieten. Es gibt da einiges, was erforscht wird. Es gibt auch schon einiges, was irgendwo in der Anwendung ist, gerade bei psychischen Erkrankungen. Wir gehen den Weg, dass wir sagen, wir bieten einen schnellen Einstieg bei allem, was mit Beantragung, Formularen, Bürokratie, Überblick bieten zusammenhängt und leiten dann aus dem Chatbot natürlich an die fachliche Ansprechperson.
Ihr habt euch ja ziemlich viele Gedanken gemacht, inwiefern eben der Lotse diese ganzen bürokratischen Hürden übernehmen kann. Also das heißt, ich rede ja hier jetzt schon mit einem Profi, der zwischen Leistungserbringern und Leistungsempfängern ja moderiert. Wie würdest du sagen, ist es also, dass diese Plattform absolut notwendig ist, das sehe ich schon ein, aber könnten bürokratische Dinge vielleicht auch vereinfacht werden in der Zukunft, sodass vielleicht dann eben diese Leistungserbringer und die Leistungsempfänger schneller miteinander kommunizieren und arbeiten könnten?
Ja, und das hoffen wir ja alle. Ne? Das hoffen wir auch als Digitalisierungsanbieter, weil Dinge immer irgendwo auch formalisiert werden müssen. Das geht gar nicht anders, um sie in einem bestimmten Automatisierungsgrad oder Prozessgrad abzubilden. Aber momentan ist es einfach viel zu komplex. Mhm. Und wir wünschen uns da alle eine Vereinfachung. Nichtsdestotrotz werden wir wahrscheinlich als Digitalisierer nie arbeitslos werden, weil irgendwas muss immer irgendwo in ein Formular oder in einen Antrag gebracht werden.
Okay, also das ist furchtbar, finde ich. Wie sieht es denn aus mit Datenschutz? Also da stellen ja Patienten und Patientinnen ihre privaten Daten zur Verfügung. Wie sichert ihr die Daten, dass die eben nicht in die Hände Dritter gelangen, die damit nichts zu tun haben?
Ja, also Datenschutz nehmen wir natürlich sehr, sehr ernst. Gerade mit den Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, ist das natürlich ein absolutes Must-Have-Thema, das man abdecken muss. Wir haben eine externe Kanzlei als Datenschutzbeauftragten, die sich sehr gut genau unsere Prozesse auch angucken. Wir unterschreiben natürlich mit jedem Kunden eine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung, sodass der Kunde da auch sicher ist. Wir erklären das immer so. Solange der Nutzer in dem Chat auf seinem Endgerät, also auf seinem Client, ne, auf seinem Endgerät in der Chatsitzung ist und dort persönliche Daten eingibt, sind die gekapselt und werden nicht an irgendeinen Server geschickt. Erst an der Stelle, wo er dann das Formular im Prinzip zum Absenden bringen will, also auf Absenden klickt, dann wird etwas erst übertragen und der Nutzer wird auch informiert darüber, dass jetzt in dem Moment etwas übertragen wird. Wir speichern diese Daten nicht, weil wir mit den persönlichen Daten des Nutzers oder mit den, wir brauchen auch keine Nutzerprofile, weil das nicht unser Geschäftsmodell ist.
Okay, also da besteht einfach schon eine gewisse Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit, dass ich eben auch meine sensiblen Daten über meinen Gesundheitszustand dann eben einfach weiterschicken kann.
Absolut.
Wie sieht das aus? Seid ihr momentan die Einzigen mit solchen Chatbot-Plattformen oder gibt es auch Konkurrenz? Und wo würdest du, wenn es denn die Konkurrenz geben würde, euer Alleinstellungsmerkmal sehen bzw. es definieren?
Naja, zum Glück gibt es ja eine ganze Menge jetzt auch Startups und andere Anbieter, auch etablierte Anbieter, die erkennen, dass man Pflegeinformationen auf einem digitalen Wege bereitstellen kann, dass das auch bestimmte Vorteile hat. Es gibt verschiedene Pflege-Apps, es gibt auch Chatbots in dem Bereich. Alles hat seine Berechtigung und ich meine, wir haben 5 Millionen mittlerweile Pflegebedürftige. Wenn du jetzt noch die Angehörigen mit dazu nimmst, dann kannst du noch mal auf eine doppelt so große Zahl fast kommen. Das heißt, der Markt ist groß genug da. Es gibt genügend Nutzer und auch wir alleine und die Mitbewerber, jeder für sich, wird nicht alle erreichen können. Das heißt, da haben wir alle den Auftrag, hier für mehr Transparenz im Markt zu sorgen. Ich sage, weshalb wir uns für Chatbots entschieden haben und wo wir auch einen Vorteil von unserem Angebot sehen, ist, dass wir ein sehr schnelles, niedrigschwelliges Angebot schaffen mit einem einfachen Zugang zu Informationen und zu diesen Antragsfunktionalitäten eben auch, die sehr leicht und einfach abzuwickeln sind in unserem Chatbot, ohne sich irgendwo anmelden zu müssen, was runterzuladen müssen, zu installieren müssen. Und da sehen wir so unseren Mehrwert. Plus, wir haben eben diese vorkonfigurierten Anwendungsfälle für die verschiedenen Leistungserbringer. Das heißt, wir sind so ein bisschen das Schweizer Messer für die Pflege- und Gesundheitsthemen im Leistungserbringerbereich.
Da frage ich doch nochmal direkt zurück. Wie lange hat denn eigentlich die Entwicklung gedauert?
Die technische Entwicklung ist kein Hexenwert. Also das hat jetzt gedauert ungefähr ein Dreivierteljahr. Sich zu überlegen, was sind eigentlich so die typischen Fragen, mit was gehen wir rein, welche Anträge gucken wir uns zuerst an, wie müssen wir die abfragen in dem Chat, dass sowas im Hintergrund auch automatisch befüllt werden kann und der Nutzer gar nicht merkt, dass er hier ein kompliziertes und auch eher ermüdendes Formular ausfüllt. Das hat schon ein bisschen länger gedauert. Also wir sind ungefähr 1,5 Jahre dran.
Okay, aber damit ja dann eben auch, dass die Anwender wirklich einen richtig schönen Nutzen haben. Dann wäre ja eigentlich das nächste Ziel, dass ihr euch vernetzt bzw. integrieren lasst, ne? Oder dass man wiederum andere Anwendungen in eure Plattform integriert. Wie sieht es damit aus? Du hast ja eben von einer Krankenkasse gesprochen, die euch da jetzt auch weiter vernetzt. Gäbe es da die Möglichkeit oder ist da auch ein Ziel in eurer Firma?
Meinst du in Richtung, sich mit Krankenkassen-Apps oder auf irgendwelchen Portalen zu integrieren?
Also du hast es ja eben selber schon gesagt, ihr habt den Vorteil, dass ihr sehr niedrigschwellig seid und dass ihr vor allen Dingen jetzt die Formularien angeht, wie ich schnell an Dinge komme, wie ich unterstützt werde und so weiter. Und es gibt ja sicherlich andere Systeme, die dann wiederum einen anderen Blickwinkel haben auf diese Situation, aber auch nützlich sind und da wäre es ja schön, wenn man die wiederum alle miteinander vernetzen könnte. Also ist das überhaupt ein Ziel, die Plattform irgendwann für andere vernetzbar zu machen, eine gemeinsame Schnittstelle zu finden oder bleibt ihr lieber erstmal so für euch und sagt, nee. Schauen wir uns erstmal von hier an.
Ja, genau das Stichwort ist gerade von dir gefallen, nämlich Schnittstellen. Ja, und Schnittstellen, das ist dann immer die Königsdisziplin. Ja, also von unserer Seite aus ist erstmal eine Offenheit da, über Kooperationen natürlich zu sprechen von anderen Systemen, aber auch bei unseren Kunden zu gucken, wo oder an welcher Stelle lässt sich das technisch unaufwendig integrieren. Ja, sobald es aufwendig wird, geht es dann auch wieder langsamer und wir sind halt als Startup schon eher schnell flexibel und wollen schnell auf den Punkt kommen. Das ist natürlich nicht so einfach, wenn da etablierte Systeme sind, wo man erstmal gucken muss, kann der Zugang überhaupt geschaffen werden. Ne? Grundsätzlich sind wir da immer interessiert dran, Systeme zu vereinheitlichen oder uns auch zu integrieren. Wir haben eigentlich eine sehr einfache Webtechnologie, die das ermöglicht. Es wird komplizierter, so viel kann ich sagen, wenn es in Richtung native Anwendungen geht.
Das ist ganz interessant. Also viele unserer Gäste, die schildern genau das gleiche Problem. Also man ist bereit für alles und man sieht den Gegenüber, jetzt in diesem Falle die Konkurrenz, eigentlich wohlwollend. Aber diese gemeinsame Schnittstelle, ne? Ich glaube, das wird, du hast es Königsdisziplin genannt, Also es ist wirklich die Champions League letztendlich der Integration der digitalen Medizin. Wenn wir das irgendwie hinbekämen, dann wären wir wirklich nochmal einen riesigen Schritt weiter.
Ja.
Das Wie sieht es aus? Du hast es ja eben gesagt. Also für Pflegebedürftige und Angehörige ist das eine wunderbare Geschichte. Jetzt braucht ihr aber eben, um überhaupt das Ganze an den Mann zu bringen, ja eben die Apotheken, die Ärzte, vielleicht eine Krankenkasse. Wie wird das denn da angenommen? Und was ist der Mehrwert für die?
Der Mehrwert für die Leistungserbringer ist letztendlich, dass sie einen Service anbieten können, den sie ja in der Form noch nicht haben. Also eine Apotheke hat vielleicht nie drüber nachgedacht, sich einen Pflegeberater einzustellen, obwohl sie viele Kunden haben, die pflegende Angehörige sind. Das heißt, da haben sie die Möglichkeit, eben das über einen digitalen Service ohne einen Mitarbeiter einstellen zu müssen und rund um die Uhr dafür Ansprechpartner zu sein. Wir arbeiten tatsächlich auch mit Apothekenkooperationen, also den Apotheken Bünden zusammen, um das darüber dann auch möglichst vielen Apotheken anbieten zu können.
Okay.
Genau, bei einem Sanitätshaus ist es dann tatsächlich auch schon wieder in vielen Bereichen, ich sag mal so das klassische Kundenservice-Prozesse-Thema, zum Beispiel Abhol- oder Reparaturaufträge für Hilfsmittel, die sich über einen Chatbot rund um die Uhr und sehr einfach ohne Einsatz von Personal abwickeln lassen können.
Okay, also da wäre einfach schon ein Mehrwert, der einfach dann auch lohnt, eure Plattform zur Verfügung zu stellen.
Richtig.
Du machst das ja wahrscheinlich nicht nur als Samariter. Ich frage mal ganz direkt, wie sieht das Preismodell aus und wie sieht das aus bei Menschen, die vielleicht von Altersarmut betroffen sind?
Ja, nochmal zum Verständnis. Also der Service selber, der digitale Lotse, kann von dem Nutzer immer kostenlos verwendet werden.
Okay, ja, das ist, finde ich, nochmal eine wichtige Message.
Genau, weil er findet dieses Angebot ja bei seiner Apotheke ums Eck auf der Webseite oder bei seinem Sanitätshaus oder bei einer Pflegeeinrichtung oder bei einem Klinikum etc. Das heißt, unsere Kunden sind ja die Leistungserbringer.
Okay, das heißt, die kaufen euch letztendlich eine Lizenz ab.
Ganz genau.
Okay, verstehe. Und das klingt dann aber auch so, ich kenne jetzt keine Altersapotheke, die von Altersarmut betroffen ist. Das ist etwas, was man eigentlich ganz gut ins Portfolio stecken kann.
Absolut. Und da ist auch für jede Kategorie von Leistungserbringer ein passendes Preismodell dahinter. Das heißt, ist kein Geheimnis, dass wir bei einer Kasse beispielsweise dann mit einem anderen, wir haben ein Abo-Modell dahinter, mit einem anderen Abo-Modell reingehen als bei einer Apotheke.
Völlig legitim, finde ich. Also jeder muss ja gucken, dass irgendwie das Portemonnaie einigermaßen gefüllt ist. Wie sieht's aus, deine Vision für den Pflegemarkt und für den Pflegelotsen Resilo? Wo geht es hin? Was denkst du, wird die Zukunft bringen? Und wie kann man in der Pflege die Digitalisierung noch weiter voranschreiten lassen? Ich finde, das ist ja so schwierig, ne? Weil die Pflege ist ja so ein sehr manueller, händischer Beruf, der ja eigentlich durch diese ganzen Formalien eher gequält wird, ne? Also die ganzen Dokumentationen und eben dieser ganze Ämterkommunikation.
Ja, absolut. Also wo geht die Digitalisierung in der Pflege hin? Wir haben ja, also die große Herausforderung ist immer erstmal in unserer Gesellschaft natürlich Fachkräftemangel. Das heißt, der Mensch ist immer erstmal das, wo sich die Pflege als erstes dran orientieren muss. Digitalisierung macht an diesen Stellen Sinn, an immer mehr Stellen Sinn, wie ich finde, wo man bei diesen Engpässen helfen kann. Also wo man irgendwo ein Stück weit Administration rauskriegen kann, wo man wiederkehrende Prozesse, Fragestellungen digital beantworten lassen kann. Und da wollen wir wachsen. Das heißt, es soll dann natürlich über unsere Funktionalitäten dann auch, wollen wir wachsen. Das heißt, mehr Anträge, mehr Prozesse digital abbilden können, um dort Personal zu entlasten, aber auch Kunden einen schnelleren Weg zum Ziel zu ermöglichen. Wir werden uns auch angucken, dass wir Leistungserbringer, die wir als Kunden haben und die wir noch als Kunden gewinnen können, miteinander besser vernetzen. Also eine Vermittlung von einem Leistungserbringer zum nächsten, das wird etwas sein, was wir uns als Herausforderung gestellt haben.
Also ich finde, das ist eine hehre Aufgabe. Ich finde, es ist aber eben auch eine sinnvolle Aufgabe. Also wir kriegen ja gerade mit, was passiert, wenn gerade die Pflege nicht endlich mal entlastet wird. Momentan hier in Nordrhein-Westfalen wird gestreikt, massiv. Die ganzen Unikliniken können nicht mal operieren, beziehungsweise noch nicht mal mehr ihre Patienten versorgen. Das bekommen sogar wir als Versorger im Bergischen zu spüren, weil wir Patienten letztendlich übernehmen müssen. Deswegen freue ich mich natürlich immer, wenn da Leute sind, die einfach mal versuchen, sich auf die Seite der Pflege oder der pflegenden Angehörigen zu stellen und da einfach etwas für Entlastung zu sorgen, gerade wenn es um die Digitalisierung geht. Also das freut mich. Mhm. Wir sind am Schluss. Ich würde gerne mal wissen, hast du eine analoge Gewohnheit, die sich nicht digitalisieren lässt?
Oh, naja, zum Glück gibt es ja noch viel, viel Analogie, auch in meinem Leben, obwohl ich viel Zeit am Rechner verbringe. Klar, der Klassiker ist immer, ist Sport. Sport lässt sich für mich auch nicht digitalisieren. Es gibt die Spielkonsolen, ja, da kann man dann auch Tennis und Fußball spielen.
Das zählt nicht.
Genau, das geht nicht. Aber nein, Bewegung ist mir total wichtig, ist wichtig für Körper und Geist. Und da bin ich sehr froh, dass ich mit meinen sportlichen Hobbys auch den Abstand vom Digitalen immer mal wieder hinbekomme.
Komm, und was machst du?
Momentan spiele ich wieder intensiver Tennis.
Ich schreibe gerade einen Beitrag darüber, wie schlecht die Stoppbewegungen für das Kniegelenk sind. Aber ich will dir noch nicht den Tag verderben. Mit 44 bist du noch jung genug, das heilt das Knie noch aus, hoffentlich. Die allerletzte Frage, die normalerweise immer von meinem lieben Tobi gestellt wird, der aber immer noch in diesem doofen Flieger sitzt. Wie lautet deine persönliche Diagnose Zukunft?
Oh, ich blicke sehr optimistisch in die Zukunft. Trotz aller Krisen und Probleme, die es aktuell gibt und die noch auf uns zukommen werden, mit Sicherheit, sehe ich doch an vielen Stellen auch eine Zunahme der Resilienz. Das Thema ist ja auch in den letzten Jahren stärker ins Bewusstsein gerückt und Angebote werden genutzt. Genau, und wir glauben, dass wir auch ein Stück weit ein Angebot schaffen, um zur Stärkung dieser Resilienz beizutragen.
Und so soll es sein. Resilienz ist furchtbar unterschätzt und kann unheimlich zur Lebensqualität beitragen, wenn man sie denn hat. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir ganz herzlich.
Und das war wieder eine neue Episode der Diagnose Zukunft. Heute mit Dennis Mörkscher, Gründer von Resilienz Digital Solutions. Leider ohne Tobias Leipold, aber mit dem Ollen, und das muss ich jetzt selber sagen, Doc Esser. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund, freut euch auf die nächste Episode. Wir sehen und hören uns. Bis dann. Tschüss.
Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktion@diagnosezukunft.de. Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.